Hallo,
Servus.
schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen. Ich bin die Lorena
Und ich bin der Michael und wir sind Walkie.
und Talkie. Wer ist denn überhaupt Walkie und wer Talkie? Darüber haben wir noch nie gesprochen.
Also ich würde schon sagen, dass du Talkie bist, weil du auf jeden Fall auch mehr sprichst.
Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich mehr gehe als du, zumindest so spazieren.
Ja, spazieren schon, aber bei meinem Beruf sammle ich ja auch ziemlich viele Schritte.
Ja, stimmt. Dein Beruf passt auch ziemlich gut in unsere Folge heute, weil...
Ich bin Bierbrauer. Ich versorge die Nation mit ihrem flüssigen Grundnahrungsmittel.
Ja, genau. Das passt echt ziemlich gut. Denn heute ist unser Episodenbuchstabe das B. Ein ganz bezaubernder Buchstabe. Doppeldröhnung. Wie heißt das? Alliteration mit dem BB.
Ja.
Genau. Das haben wir auf jeden Fall heute. Und wir haben natürlich wieder ein paar interessante Infos für eure Spazierrunde oder natürlich auch die gemütliche Runde auf dem Sofa zusammengetragen und haben wieder richtig viel Lust, vor allem auch voneinander was zu erfahren.
Wen hast du uns denn dann mitgebracht?
Ja, ich habe mich ein bisschen informiert. Es ist ja auch schwierig, jemanden zu finden, den man noch nicht so gut kennt mit B, weil den kann man dann auch nicht so gut finden. Aber ich finde sehr viel, dass ich jemand sehr Spannenden entdeckt habe. Und zwar ist
Ja.
das Agnes Gonca Boiarciu. Ich hoffe, dass ich sie richtig ausgesprochen habe. Ja, ich musste erst mal googeln. Das ist ein albanischer Name, den sie von ihrem Vater, glaube ich, hat. Und entsprechend konnte ich den geschrieben nicht aussprechen. Aber ich hoffe, dass irgendjemand von euch mir dann sagen kann, ob das jetzt halbwegs richtig war. Die Liebe wurde 1910 geboren. Das spielt auch nachher noch mal eine Rolle. Das finde ich ist nämlich sehr präsent noch. Und sie
Okay.
war schon ganz früh, auch durch den Einfluss ihrer katholischen Schule, ein sehr, sehr gläubiges Mädchen. Und sie wusste schon mit 12, dass sie Nonne werden möchte. Also da muss ich schon sagen, das finde ich super ambitioniert. Ich hatte mit 12 noch absolut gar keinen Plan von meinem Leben.
Ja, das
Und ans
stimmt.
Nonne sein habe ich sicherlich auch als letztes gedacht.
Ja.
Mit 18 ist sie dann tatsächlich auch Nonne geworden und wurde direkt nach Indien geschickt und hat da dann in Kalkutta gelebt. Das ist eine, ich würde mal sagen, vor allem für deutsche Verhältnisse sehr große Stadt. Wir kennen uns damit ja nicht so aus. Wir haben nur vier wirklich große Städte und die liegt in Westindien. Ich denke, das könnte jetzt manchem auch schon etwas darüber verraten, dass man Agnes Gonca Boiarciu auch unter anderem Namen kennt. Eine Nonne in Indien. Sie hat später auch die indische Staatsbürgerschaft angenommen. Also das könnten ein paar Indizien sein. Auf jeden Fall hat sie dann in Indien auch der Ruf ereilt. Also der Ruf Gottes hat sie erreicht. Und sie wollte dann eben den Armen helfen und das hat sie dann auch gemacht. Ich würde mal sagen, dass das Ganze sehr schlicht war. Also sie hat kein großes Aufsehens darum gemacht, nicht viel Tamtam, hat das jetzt auch nicht für irgendeine Außenwirkung getan, sondern war einfach überzeugt davon, dass das wichtig ist und richtig und hat das Ganze eben sehr mit ihrer gottgegebenen Aufgabe verknüpft. Und deswegen wurde sie trotzdem, obwohl sie eben, wie gesagt, nicht so viel drumherum aufgebauscht hat, bald als Heilige der Gosse bekannt. Sie hat dann auch ihre eigene Ordensgemeinschaft gegründet. Sie hat sich für Leprakranke eingesetzt. Lepra ist jetzt ja heute zum Glück kein großes Problem mehr, glaube ich zumindest. Also man kann damit ja jetzt auch weiterleben. Ich weiß nicht, heilbar ist es, glaube ich, nicht, ne?
Also nicht, dass ich wüsste.
Ja, aber damals war das ja auf jeden Fall eine Krankheit, mit der man sofort aus der Welt gefallen ist, quasi. Also man wurde verbannt und sie hat quasi so Zentren und Heilanstalten oder Betreuungsanstalten eher für Leprakranke eingerichtet.
Ja, jetzt, wo du das mit der Verbannung sagst. Sie haben ja auch richtige Dörfer oder sogar ganze Siedlungen für die Leprakranken gegründet, weil sie gedacht haben, dass sich die Krankheit durch einfachen Hautkontakt auch schon weiter verbreitet.
Da können wir echt dankbar sein, was man heutzutage alles aufgeklärt hat und weiß.
Ja, auf jeden Fall. Und noch eine Sache. Weißt du eigentlich, was Lepra genau ist?
Was ist denn Lepra?
Ja, dass halt Körperteile absterben und abfaulen, also bis sie sogar abfallen.
Juch.
Also wusstest du das oder?
Also ich wusste schon, dass man es sieht und dass die Menschen so ein bisschen, also wie Neurodermitis, wie was ist es, so ein Hautausschlag, dachte ich, wäre das eher.
Nee, also die sterben ab, die Körperteile, und fallen irgendwann im schlimmsten Fall sogar ab oder sind halt einfach nur schwarz und verkümmert.
Nur die obersten Hautschichten oder auch so ein ganzer Arm.
Das weiß ich nicht genau.
Und sie ist 1997 dann nach vielen, vielen besonderen Taten und viel Einsatz für die Menschheit gestorben. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich dachte, erst 1997, ich hatte nämlich immer das Gefühl, dass sie schon sehr, sehr früh gewirkt hat oder sehr viel älter ist auch. Und da würde ich jetzt gerne mal wissen, was du oder vor allem die Zuhörer darüber denken, denn diese Agnes Gonscha-Boyacziuk ist Mutter Teresa.
Oh, also ich hätte das jetzt gar nicht gedacht. Ich hatte wirklich keinen Plan, wer es sein könnte. Also mir war jetzt auch nicht bekannt, dass sie irgendwie in Indien gelebt und gewirkt hat. Also klar, den Namen hat man schon mal gehört. Die ist
Ja.
ja eigentlich schon bekannt, kann man sagen. Also kennen tut man sie, aber was sie
Sehr.
wirklich alles vollbracht hat, da habe ich gar nichts drüber gewusst, muss ich sagen.
Ja, also ich auch nicht. Ich hätte jetzt nicht mal beschwören können, dass sie wirklich eine Nonne war. Aber der Name ist ja sehr geläufig und man benutzt ihn ja auch immer wieder im Alltagsgebrauch, wenn man über so einen sehr gutmütigen, frommen Menschen spricht, so Mutter Teresa, könnte keiner Fliege was zuleide tun. Und ich
Ja.
dachte auch immer, dass dahinter so eine sehr weit in der Vergangenheit liegende und sehr, sehr große und spektakuläre Geschichte steckt und dass das noch so neu ist und dass sie im Endeffekt halt eine Nonne war, die sich natürlich um viele Menschen gekümmert hat, aber nicht im biblischen Sinne irgendwie heilig. Das hat mich dann doch überrascht, muss ich sagen. Und zum Thema heilig habe ich auch noch ein paar spannende Facts rausgefunden. Also sie wurde 2016 kanonisiert. Wusste nicht, ob dir das bewusst war, aber das ist ein anderes Wort für die Heiligsprechung, die Kanonisierung. Und
Okay.
das fand ich richtig witzig. Ich habe mich da nämlich ein bisschen eingelesen, ab wann man denn heilig gesprochen wird. Und wenn man jetzt kein Märtyrer war, also jemand, der für seinen Glauben gestorben ist, dann musste ein Wunder vorliegen. Und zwar meistens tatsächlich so ein klassisches Heilungswunder, das dann auch von Medizinern geprüft werden musste.
Okay.
Ja, und bei ihr, da gab es so zwei Wunder, die dann auch vom Papst bestätigt wurden. Und bei einem davon hatte zum Beispiel eine Frau, ich glaube, das war Magenkrebs, und die hat sich dann ein Bild von Mutter Teresa darauf gelegt und wurde dann unerklärlicherweise geheilt. Es gab dann im Nachgang noch so Vermutungen, dass das nur eine Zyste gewesen wäre und Tuberkulose und dass es dann halt durch die Medikamente geheilt wurde. Aber kirchlich wurde dieses Wunder auf jeden Fall Mutter Teresa zugesprochen. Und entsprechend hat sie dann eben auch die Heiligsprechung erhalten. Sie hat echt wirklich viel Tolles geleistet. Ich finde es aber auch wichtig, dass man mal die anderen Seiten beleuchtet. Zum Beispiel, dass auch sie Glaubensschwierigkeiten hatte und Zweifel an Gott. Das ist wohl gar nicht so unverbreitet unter den Heiligen. Aber hätte man jetzt natürlich, wenn man sich die Geschichte so anhört, nicht gedacht. Und ihr werden auch öfter Vorwürfe gemacht über die schlechten Zustände in ihren Pflegehäusern, in denen sie Menschen betreut hat. Und es wird auch gesagt, dass bei ihr dann teilweise der Missionierungsgedanke über der Gesundheit der Menschen stand. Also, dass es ihr wichtiger war, sie zu bekehren, als sie gesund zu machen. Das sind natürlich schon harte Vorwürfe. Ist schwer, das im Nachgang klar zu sagen. Aber ich wollte es mal erwähnt haben. Und sie ist auch sehr stark gegen Abtreibung gewesen. Sie meinte mal wortwörtlich, das sei der größte Zerstörer des Friedens auf der Welt. Ich möchte das jetzt nicht werten, aber ich wollte es einfach mal formuliert haben, weil das ja auch ein großes Streitthema ist. Und falls demnächst mal wieder jemand eine Diskussion über das Thema führt, dann hat er jetzt schon mal ein Zitat von Mutter Teresa, mit dem er entweder pro oder contra seinem eigenen Standpunkt argumentieren kann.
Ja.
Und wie beim letzten Mal habe ich auch noch so ein kleines Statement mitgebracht oder ein Zitat, das sie formuliert hat. Und zwar lautet das: Wenn du Menschen verurteilst, hast du keine Zeit, sie zu lieben. Das fand ich irgendwie süß. Ich weiß nicht, wie
Ja.
du es verstehst. Ich habe es im ersten Moment, glaube ich, anders verstanden, als man es verstehen soll. Aber so wie ich es zuerst verstanden habe, finde ich es eigentlich richtig süß. Und zwar, dass man sich keine Zeit nimmt, jemanden zu lieben und ihn deswegen verurteilt. Aber wenn man sich die Zeit nehmen würde und sich auf die Person einlässt, dann könnte man jeden Menschen lieben, weil an jedem etwas Liebenswürdiges dran ist. Und das fand ich echt, das fand ich richtig knuffig, den Gedanken.
Ja, aber ich muss sagen, ich hätte im ersten Moment jetzt das genauso interpretiert. Ich hätte das jetzt auch so gedacht.
Ja, okay. Ich dachte, Sie meinen, hör auf, die Leute zu verurteilen, weil wenn du sie verurteilst, dann verschwendest du deine Zeit, in der du sie lieben könntest.
Okay.
Aber ja, das Zweite ist ja auch okay, aber den ersten Gedanken, den finde ich richtig schön. Das würde ich mir gerne zu Herzen nehmen, weil ich bin schon eher jemand, der schnell entscheidet, ob er jemanden mag oder nicht. Und ja, bestimmt würde ich in jedem irgendwo einen Funken finden, den ich richtig toll finde. Irgendetwas ganz Bezauberndes. Das war es tatsächlich schon zu Mutter Teresa bzw. Frau Boyacciu, damit wir beim B bleiben. Und jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, wen du so mitgebracht hast.
Meine berühmte Persönlichkeit steht schon ziemlich im Kontrast zu deiner frommen, lieben Mutter Teresa, denn ich habe William Frederick Cody gesucht, besser bekannt als Buffalo Bill. Und zwar bietet sein Leben einen ziemlichen Rundumschlag in der US-amerikanischen Geschichte. Denn er lebte beispielsweise zur Zeit des Wilden Westens, die ja bestens bekannt aus Film und Fernsehen ist. Oder auch sein Vater trat gegen die Sklaverei ein. Das war ja damals schon ein ziemlich beherrschendes Thema. Man kann die amerikanische Geschichte ja eigentlich gar nicht erzählen, ohne mal die Sklaverei zu erwähnen.
Ja, voll.
Er hat zum Beispiel auch die Übergangsphase mitgemacht, wo der Verkehr von den Straßen und Flüssen auf die Eisenbahnschienen gewechselt ist, denn er war nämlich auch Kutscher und später dann Zugführer. Die Goldsuche war ja auch mal ein großes Thema in den USA. In den Goldrausch ist er auch verfallen, zwar in Colorado, aber leider ohne Glück. Und sogar am amerikanischen Bürgerkrieg hat er dann teilgenommen, und zwar unter den Nordstaaten, also in der Union.
Peinliche Frage, aber um was ging es denn beim amerikanischen Bürgerkrieg?
Nachdem die Unabhängigkeitserklärung erklärt wurde, sind die Südstaaten, also die Konföderierten, aus den Vereinigten Staaten dann ausgetreten. Der Grund dafür waren soziale und wirtschaftliche Unterschiede und vor allem, dass Abraham Lincoln zum Präsident gewählt wurde, weil er eigentlich gegen Sklaverei war, was den Leuten in dem Süden gar nicht gefallen hat.
Okay, waren die
Also,
Sklavenhalter oder wie?
ja, schon tendenziell eher. Und deswegen haben die dann einige Jahre gegeneinander gekämpft, bis die Truppen der Südstaaten dann kapituliert haben. Und die Union hat sie dann sogar wieder aufgenommen, die Vereinigten Staaten. Also eigentlich total unnötig, dieser Krieg.
Ja, mega unnötig. Hey, das ist ja super dumm. Okay, wir trennen uns, wir kämpfen ein paar Jahre und dann kommen wir wieder zusammen.
Ja, aber das war auch nicht der einzige Krieg. Und zwar wurde ja, was eine eigentlich sehr unschöne Episode in der amerikanischen Geschichte ist, auch Krieg gegen die Ureinwohner, also gegen die Indianerstämme geführt. Da war er auch mit dabei. Und er war auch ein erfolgreicher Bisonjäger. Daher kommt auch sein Spitzname Buffalo, also das englische Wort für Bison, und Bill, eine Kurzform für den Namen William.
Das habe ich auch noch nie verstanden, warum im Englischen Williams Bills sind.
Das habe ich mich schon so oft in so vielen Filmen gefragt.
Ja,
Also,
oder?
wenn da jemand eine Erklärung dafür hat, gerne in die Kommentare.
Irgendwann mal habe ich mich auch in einem Streit darauf versteift, dass Bill Gates wirklich Bill heißt. Und der heißt ja auch William.
Ja, stimmt.
War das mit dir?
Ja, das waren wir. Da haben wir drüber geredet.
Ja, okay. Buffalo Bill also.
Und das alles, was ich jetzt erzählt habe, das hat er schon vor seinem 30. Geburtstag erlebt.
Fleißiger Bursche. Ich wusste auch gar nicht, dass das alles so nah beieinander liegt. Also Sklaverei und Wilder Westen und Kriege und so.
Also ich hätte das tatsächlich auch ein wenig getrennt, aber anscheinend war das alles eine Epoche.
In welcher Zeit hat das so ungefähr gespielt?
In den 1860er Jahren war der, glaube ich.
Ah, okay.
Buffalo Bill hatte also ein wirklich richtig turbulentes Leben, aber richtig bekannt wurde er dann erst durch einen Journalisten, der Theaterstücke und Groschenhefte veröffentlicht hat. Und zwar hat er darin spannende Geschichten über Buffalo Bill geschrieben und dabei aber einiges übertrieben, wodurch dann so viele Klischees über den Wilden Westen kamen. Zuerst hat sich Buffalo Bill in den Stücken selbst gespielt, doch er wurde immer ambitionierter und hat später dann sogar seine eigene Wild West Show aufgezogen. Und zwar mit Pferderennen, Cowboys, mit Mexikanern, Indianern. Ja, und die haben untereinander dann sogar Kämpfe ausgefochten in den Shows.
Hoffentlich ohne Verletzte. Sonst hätte er dann einen ziemlichen Schwund gehabt.
Ja, also manchmal gab es bestimmt schon welche, aber das gehört halt zu dem Berufsrisiko dazu.
Augen auf bei der Berufswahl.
Ja, und mit seinen Shows hat er es sogar aus den USA rausgeschafft und kam bis nach Europa, zum Beispiel auch nach München.
Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe noch nie von Deutschland in Verbindung mit ihm gehört.
Ja, ich hätte auch nicht gewusst, dass er überhaupt irgendwo in Europa aufgetreten ist, dass das hier so Anklang gefunden hat.
Ja, ich auch nicht.
Er wurde bei uns übrigens Ochsenwilli genannt.
Geil. Ochsenwilli. Okay, da würde ich auf jeden Fall auch den Buffalo Bill nehmen.
Aber ich muss sagen, ich finde Ochsenwilli auch ziemlich gut.
Ja, es klingt ein bisschen lächerlich. Und das passt überhaupt nicht zum B. Aber sonst ist es gut.
Ja. Und dadurch, dass er so viele Indianer in seiner Show hatte, mit denen er sich auch gut verstand, wurde er Fürsprecher für Indianer in den USA. Zumindest für einen Stamm.
Nicht schlecht.
Man kann diese ganzen Klischees des Wilden Westens aber auch ziemlich negativ beurteilen. Da will ich jetzt gar keine eigene Wertung dazu abgeben, aber ich finde, Buffalo Bill ist auf jeden Fall eine ziemlich spannende Person.
Ja, bin ich bei dir. Fand ich jetzt auch voll interessant. Wie gesagt, auch, dass das alles so eng miteinander zusammenhängt, das hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, da hat der alte Ochsenwilli ganz schön was erlebt in seinem Leben.
Ja, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Haben wir dann auch noch Bs in unserem Repertoire, die nicht jeder kennt? Hast du ein privates B?
Oh, also ein privates B habe ich tatsächlich leider nicht. Ich habe überlegt und überlegt, aber mir ist niemand eingefallen.
Ja, ich muss auch sagen, mir ist nur mein Papa eingefallen. Der ist nämlich ein B.
Ah.
Aber ja, da könnte ich jetzt so viele Geschichten teilen. Ich glaube, darüber könnte ich quasi ein separates Alphabet füllen. Aber also spontan habe ich auch nichts Spannendes parat. Aber ich denke, wir haben ja jetzt mit unseren berühmten Persönlichkeiten schon mal einen guten Rundumschlag gegeben in zwei sehr unterschiedliche Richtungen. Das wird dann schon passen.
Ja.
Cool. Dann haben wir ja auch noch zwei spannende Mythen, Legenden, Sagen mitgebracht. Möchtest du starten oder bist du schon neugierig, wen ich im Repertoire habe, wen ich mitgebracht habe?
Also mich hat man ja gerade schon ziemlich lang reden hören, dann leg du doch einfach erst mal los.
Okay, ich habe leider gar nicht so viel zu erzählen. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Eigentlich dachte ich, ich finde irgendeinen super spannenden ägyptischen Gott.
Ja.
Aber es war doch ein bisschen mau. Und dann bin ich am Ende bei Bacchus hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das ist der lateinische Name für den griechischen Gott Dionysos. Und ich habe
Ja.
das Gefühl, dass man den dann doch sehr gut kennt. Gott des
Also,
Weines.
ich auf jeden Fall, ich kenne ihn sehr gut.
Ja, stimmt. Da, also okay, du machst keinen Wein, aber vielleicht kennt man ihn ja auch als Bierbrauer noch ein bisschen besser.
Nee. Daher kommt's nicht. Ich interessiere mich einfach für die griechische Mythologie.
Ach so,
Und
okay, alles klar. Aber er ist ja nicht nur Gott des Weines, sondern auch Gott des Rausches. Aus dem Blickpunkt würde er auf jeden Fall zu dir passen. Und Gott des Wahnsinns und der Ekstase. Also eigentlich vereint er ja auch wieder super viele Fähigkeiten und Besonderheiten, wie gefühlt alle Götter und Göttinnen, vor allem in der griechischen Mythologie. Also die haben
oh
ja immer
ja.
ein schönes, breites Spektrum. Und ich bin auf ihn gekommen, weil direkt bei mir ums Eck ist so eine tolle Bar, die Bacchus heißt. Okay, das war gelogen. Ich weiß gar nicht, ob die so toll ist. Ich war noch nie drin. Das sieht so ein bisschen runtergekommen aus.
Oh.
Ja, aber ich dachte, über ihn gibt es bestimmt super viele spannende Dinge zu erzählen. Auch der Einstieg war schon sehr interessant. Also er ist definitiv der Sohn von Zeus. Aber es gibt quasi vier mögliche Mütter, von denen er abstammt. Unter anderem auch eine menschliche Mutter. Das ist dann auch die wahrscheinlichste Möglichkeit. Aber ich muss zugeben, außer dieser Entstehungs- oder Geburtsgeschichte gibt es einfach nicht so viel über ihn zu sagen. Also er ist definitiv nicht der beeindruckendste Charakter der griechischen Mythologie. Ich hätte ja wirklich gedacht, so ein Partymensch ein bisschen bessere Geschichten schreibt, aber ich habe gar nicht viel zu ihm gefunden und ich hatte ja, wie gesagt, auch die Metamorphosen gelesen und da stand auch nicht so viel zu ihm drin, außer halt, dass er wirklich gerne feiert.
Ja.
Aber ja, sonst ist das auch schon ziemlich erschöpft, leider. Also auch seine ganze Geschichte beschränkt sich ein bisschen darauf, wie er aufgewachsen ist, also bei wem er in welcher Phase seines Lebens quasi in Obhut genommen wurde, welche Göttinnen oder Nymphen oder andere mystischen Wesen ihn betreut haben und wie er da wieder fortgejagt wurde und woanders landete. Also er gibt leider nicht so viel her, wie ich mir erhofft hatte, aber das kann ich schon mal jetzt mit euch teilen. Man spricht ihn tatsächlich Bacchus aus. Ich habe mir dazu mehrere Videos angeschaut. Es gibt auf YouTube einfach so Videos, die 20 Sekunden lang gehen, wo jemand dann 7-mal den Namen ausspricht.
Okay.
Und man schreibt ihn ja mit Doppel-C und H. Und da
Ja.
war ich ein bisschen überfordert. Ich hatte kein Latein in der Schule. Ich wusste gar nicht, wie man da rangehen soll. Aber für alle, die noch irgendwelche Insights aus meiner Erzählung über ihn mitnehmen wollen, jetzt wisst ihr, wie man ihn ausspricht. Und Bacchus ist auch eine Rebsorte für Weißwein. Vielleicht kann man damit ja auch punkten, wenn man das nächste Mal einen feuchtfröhlichen Weinabend mit Freunden hat, dass man sich ganz gesittet mit einem Gläschen Bacchus vergnügt, auch wenn es dumm klingt.
Ja.
Wie gesagt, das war's schon. Ich hoffe, dass du ein bisschen mehr erzählen kannst. Da bin ich nämlich auch schon richtig neugierig, weil ich weiß ja, wen du mitgebracht hast. Und den Namen habe ich schon richtig oft gehört, auch aus Filmen. Und ja, irgendwie ist er sehr präsent und ich weiß absolut gar nichts darüber. Deswegen hau mal raus, was du für eine spannende Geschichte mitgebracht hast.
Beowulf.
Okay, das klang jetzt bestimmt nicht wie ein Wolfsheulen, aber es sollte so sein.
Schon ein kleines bisschen, ja. Also Beowulf ist ein junger Held aus Dänemark und er ist eigentlich nur bekannt für drei große Kämpfe, die halt auch seine Legende belegen.
Kommt seine Legende aus irgendeiner Mythologie? Also ist er irgendwie mit der nordischen Mythologie oder so verbandelt?
Das lässt sich schwierig sagen, weil die Sage, die Legende selbst, die kommt sogar aus England. Also
Okay.
sie erzählen nur von einem fiktiven dänischen Charakter.
Ach, okay, alles klar. Dann wahrscheinlich eher nicht.
Dass es ein fiktiver Charakter ist, lässt sich sehr schnell herausfinden, denn sein erster Kampf war gegen ein menschenfressendes Monster, und zwar Grendel. Dieses
Grendel?
Monster, Grendel, ja.
Sorry. Ja, das klingt ein bisschen wie Gretel. Das klingt doch wie so eine süße schwedische Frau. Nicht wie ein Monster.
Ja, könnte man meinen. Vielleicht war es auch eine süße schwedische Frau, die gerne nachts sich ein paar Menschen gegönnt hat. Und
Wer
zwar frisst
weiß.
Grendel nämlich seine Opfer im Schlaf.
Toll, da habe ich ja
Also.
jetzt mal wieder richtiges Albtraumpotenzial. Danke.
Ja, Beowulf hat sich dann mit seinen Truppen einfach schlafend gestellt. Und sein Grendel kam, um sie zu fressen, was ihm auch bei 1-2 seiner Menge an gelang, ist dann Beowulf aufgesprungen und hat ihn bekämpft. Und zwar ohne Waffe. Denn er fand es unfair, ein Schwert oder ein Speer gegen eine unbewaffnete Kreatur zu nutzen.
Also nein, oder? So viel Edelmut, das ist zu viel für mich. Das ist ja fast schon wie Mutter Teresa. Nee, aber
Ja,
das finde
gut.
ich ja wirklich dämlich. Krass.
Ja, aber man muss auch sagen, dass ein Schwert ihm nichts genützt hätte, denn er hat auch beobachtet, dass die Schwerter seiner Kameraden nicht die Haut durchs Monsters durchdringen konnten.
Ja, okay.
Also haben die zwei dann einfach ein bisschen weiter gerungen und Beowulf hat dann Grendel einfach einen Arm ausgerissen. Ja, daraufhin ist das Monster dann schwer verletzt geflüchtet, seine Heimat in den Sumpf. Und hat sich dann zum Sterben gelegt.
Weil es den Arm verloren hat, stirbt man, wenn man den Arm verliert? Nicht
Ja,
immer, oder?
also bei einem Mensch, wenn der rausgerissen wird und es halt nicht behandelt wird, verblutest du auf jeden Fall, ja. Und ich meine, menschenfressendes Monster, war es ein Kannibale, war es ein Monster mit großen Klauen? Das ist nicht überliefert,
Clever.
das lässt sich schwer sagen.
Interessant, dass es auch ein Kannibale sein könnte. Dann würde das auch erklären, warum Beowulf es mit dem so gut aufnehmen konnte. wenn es auch nur
Also,
ein Mensch war.
ja, das könnte ich mir beispielsweise ganz gut vorstellen.
Okay, das war also Tat Nummer 1, die ihn zum Helden
Genau,
machte.
mit dem Fluchtgrendels endete der erste Kampf. Und der zweite Kampf, ja, wer greift an, wenn der kleine, süße Junge halbtot im Sterben liegt? Natürlich seine Mutter.
Also Grendel war der kleine süße Junge. Ist das gerade deine Beschreibung?
Naja, also wenn die Mutter kommt, um ihren Sohn zu verteidigen, würde ich ihn mir schon so vorstellen.
Nicht.
Und zwar kommt sie direkt am nächsten Abend, um ihren Sohn zu rächen. Dabei tötet sie auch viele Männer des Königs und unter ihnen auch des Königs besten Kämpfer.
Aber der König ist nicht Beowulf, oder?
Nee, der König
Beowulf ist ein
ist,
Kämpfer.
ja, Beowulf ist ein Kämpfer. Er wurde von dem König angeheuert, um Grendel zu besiegen, was er ja auch geschafft hat. Aber dass dann die Mutter noch auf die Bildfläche springt, damit konnte man ja erstmal nicht rechnen.
Nee, das stimmt, weil man hat dem kleinen süßen Grendel ja auch nicht angesehen, dass er noch ein Kind ist. Vermutlich.
Wer weiß, wie er überhaupt aussah. Wir verniedlichen jetzt so ein Mega-Monster.
Ja, bestimmt war das. Also, es klingt schon auch wie ein Monster. Du hast das mit dem Kannibalen niedlich gemacht.
Du hast es mit Gretel niedlich gemacht. Jetzt schieb's mal nicht auf mich.
Okay, geteilte Schuld.
Ja, als dann die Mutter ein, zwei Menschen gefressen hat und sich dann zurückziehen wollte, hat Beowulf sie verfolgt. Und zwar bis zu ihrem Versteck in dem Sumpf unter einem See.
Im Sumpf unter einem See.
Naja, also der See ist in dem Sumpf.
Ah,
Beowulf denkt nicht lange nach und steigt direkt in den See. Aber wird dabei auch sofort von Grendels Mutter entdeckt. Sie greift ihn auch direkt an. Aber er trägt auch eine starke Rüstung, wodurch sie ihn nicht verletzen kann. Deswegen packt sie ihn und zieht ihn nach unten.
Sorry, aber das weiß doch jedes Kind aus allen Rittersagen, dass man mit so einer schweren Rüstung nicht ins Wasser gehen sollte. Das sind doch auch richtig viele Ritter, ja, richtig viele, okay, das ist jetzt eine erfundene Statistik, aber da sind doch definitiv auch Ritter dran gestorben, dass sie quasi überhaupt nicht schwimmen konnten. Die konnten in einem Fluss ertrinken mit der Rüstung.
Ja, das stimmt. Aber sein Glück war, dass sie ihn zwar nach unten zog, aber sie hat ihn nicht ertränkt, sondern hat ihn in ihre Höhle unter dem See gezerrt.
Mit Luft.
Genau. Und Beo, Wolf.
Das wäre so geil gewesen. Lass ihn uns Beo nennen.
Ja. Okay. Und Beo hat auch dann in der Höhle begonnen, mit Grendels Mutter natürlich zu kämpfen. Und hat dann auch ein Schwert gezogen und hat versucht, sie zu verletzen. Aber wie wir schon gelernt haben, wie es auch schon bei Grendel war, war das nicht möglich.
Hat er nicht aus seinem vorigen Erfolg gelernt? Damals
Nee.
wusste er ja noch, dass es nicht klappt.
Ja, aber er war ratlos und hat es halt probiert und probiert. Und dabei wurde sein Schwert auch zerstört. Aber in der Höhle von Grendels Mutter lagen auch viele Schätze, die sie über Jahre zusammen mit ihrem Sohn angesammelt hat. Und darunter war natürlich ein magisches Schwert. Und
Nice.
mit dem magischen Schwert konnte er sie verletzen und konnte sie auch direkt dann köpfen.
Hartes Ergebnis, aber ziemlich cool, dass da mal so spontan ein Schwert unter den Schätzen liegt. Es war doch
Ja.
nicht etwa aus einem Stein gezogen? Weiß man,
Wer weiß,
zu welcher Zeit dieser Beowulf-Mythos oder diese Geschichte aufgekommen ist? Weißt du
wer
das?
weiß. Nee, das kann ich gar nicht genau sagen.
Okay.
Für diesen Erfolg, für die zwei ausgeschalteten Monster, die das Land terrorisierten, wurde er auch gefeiert und wurde dann auch selbst König seines Volkes.
Parallel zu dem anderen König oder hat er den ersetzt?
Er hat ein eigenes Volk, also er hat so eine abgespaltene Gemeinde, sage ich mal, so ein kleines Stück Land halt dann gehabt.
Also ein Mini-König, aber immerhin König. Nicht
Ja.
schlecht. Wie alt war er da? Müssen wir uns jetzt schlecht fühlen, dass wir noch keine Könige sind?
Naja, also ein genaues Alter ist nicht überliefert, aber er war wohl so auch zwischen 20 und 30 Jahre alt nur. Also auch sehr
Oh,
jung.
ich dachte, er wäre voll alt. Ich finde, Beowulf klingt schon 45-jährig.
Also, wenn du auf alte Männer stehst, dann gefällt dir der dritte Kampf bestimmt. Und zwar war der erst 50 Jahre später.
Cool, ich stehe nicht auf alte Männer, aber ich bin gespannt auf den dritten Kampf.
Also alles war im Frieden. 50 Jahre lang hat er geherrscht. Und dann stiehlt aber ein Sklave einen Kelch aus einem Drachenschatz. Als der Drache bemerkt, dass er bestohlen wurde, verlässt er seine Höhle und verbrennt alles, was ihm unter die Augen kommt.
Moment, war der Sklave einer der Anhänger Beowulfs?
Das ist nicht bekannt, aber es war halt ein Sklave und es ist
Und
auch nicht mal bekannt.
der Drache hat dann halt einfach alles verwüstet und das hat dann blöderweise auch Beowulf getroffen.
Ja, genau. Genau so kann
Okay.
man es sagen. Und ja, das hat Beowulf natürlich gar nicht gepasst, dass der Drache dann sein Volk terrorisierte. Also nahm er sich seine besten Männer und verfolgte den Drachen bis zu seiner Höhle.
Ich hoffe, er hat auch sein magisches Schwert angesteckt.
Ja, und auch eine Menge Selbstbewusstsein, denn er hat seine Männer angewiesen, vor der Höhle zu warten, denn er wollte alleine den Kampf mit dem Drachen ausfechten.
Mutig, Bio, mutig.
Was er dann auch geschafft hat. Also er betrat die Höhle und hatte einen Schwertkampf gegen den Drachen, konnte ihn auch erschlagen, aber der Drache hat sich natürlich auch mächtig gewehrt und hat Beowulf tödlich verletzt. Ja, also dieser Kampf, er hat zwar den Drachen erschlagen können, aber musste dafür dann auch mit seinem eigenen Leben bezahlen.
Ach so, tödlich verletzt. Da habe ich tatsächlich, glaube ich, eine Geistesschwäche, weil ich immer denke, tödlich verletzt heißt ja nicht tot, sondern gefährlich. Aber tödlich verletzt heißt wirklich, er ist dann daran gestorben.
Genau, ja, er ist gestorben. Aber
Schade.
im Sterben liegend hat er dann noch letzte Wünsche geäußert. Und zwar wollte er dem gesamten Drachenschatz begraben werden. Und
Warum?
zwar, er hat einen riesen Grabhügel an den Klippen bekommen, damit jeder Seefahrer ihn schon von der Weite betrachten kann. Und zwar wollte er damit begraben werden, damit die Habgier sich nicht unter seinen Männern, unter seinem Land verbreitet mit so einem riesen Goldschatz. Und daraufhin wurde der Schatz auch verflucht, dass dann jeder, der einen Teil entnimmt, ja, verflucht ist.
Das klingt ja ganz dezent nach Fluch der Karibik, oder?
Wer weiß, wer weiß. Also es ist eine
Vielleicht ist
Legende.
das.
Wer weiß, was der Fluch dann tatsächlich ausgelöst hat, aber ja, mit so einem Fluch ist nicht zu spaßen.
Aber das ist ja echt witzig. Das könnte voll die Hintergrundgeschichte zu Fluch der Karibik sein.
Ja gut, Fluch der Karibik ist ein verfluchter Schatz. Wie viele verfluchte Schätze gibt's? Tausend?
Zwei, den in Fluch der Karibik und den von Beowulf. Ende
Hä?
Gelände.
Laut deiner Aussage wäre es ja dann aber nur einer, der von Beowulf, den sie
Okay,
später in
genau.
Fluch der Karibik stehlen.
Ja, es gibt einen Schatz und zwei Geschichten dazu. Gibt es sonst noch
Ja.
was zu Beowulf oder endet es mit diesem einen Schatz auf der Welt?
Naja, also wenn er tot ist, gibt es glaube ich nicht mehr weiteres, was er dann noch leisten konnte.
Nicht schlecht.
Ja.
Jetzt fällt mir natürlich der Übergang schwer zu unserer nächsten Kategorie, weil das echt ein cooler Einblick war. Also fand ich eine sehr belebte Erzählung.
Ja.
Also cool auf jeden Fall, das jetzt mal zu wissen. Aber ich glaube, wir können trotzdem mit ein paar sehr spannenden Fragen aus dem FF noch aufwarten. Also hüpfen wir doch gleich mal rüber zu Fake oder Fake.
Oh yeah.
Starte doch du mal.
Okay. Fake oder Fact? Es gibt Bakterien, die Plastik fressen.
Fake. Nee, Fact. Auf jeden Fall
Da
Fact.
hast du dich aber nochmal gerettet. Ja, also das ist ein Fakt. Und zwar wurden Bakterien entdeckt, die ja Plastik fressen können. Und damit wurde auch jetzt schon langsam begonnen, sie heranzuzüchten, damit die Verschmutzung der Weltmeere, was ja größtenteils wirklich Plastik ist, um den wieder langsam entgegenwirken zu können.
Das wäre cool, wenn das klappt. Fressen die zufällig, wenn sie genug Plastik gefressen haben, dann auch irgendwann Menschen?
Wenn der Mensch aus Plastik besteht.
Okay, dann müssen sich eventuell manche operierte Menschen etwas Sorgen machen, aber wir können beruhigt sein.
Ja, also man
Cool.
muss jetzt noch nicht direkt Angst haben, im Meer baden zu gehen, aber
Auch gut. Also habe ich schon mal einen Punkt gesammelt. Mal schauen, ob du da mithältst. Braunbären können bis zu einer Tonne wiegen. Fake oder Fact?
Braunbären, nee, das ist fake.
Ja, was denkst du denn?
So schwer sind die nicht. Ich weiß, dass Eisbären schwerer werden können und ich glaube, die erreichen nicht mal ganz eine Tonne, vielleicht so 400 oder 500 Kilo.
Okay, also damit konnte ich jetzt ja keiner rechnen, dass ich hier mit einem Bärenexperten zusammensitze.
Ja.
Du hast natürlich recht. Also 400 bis 500 Kilo sind bei weitem zu wenig.
Echt?
Nein, also bis zu 600 Kilo können sie
Ah,
wohl
okay.
kaum
Ich dachte jetzt
werden.
schon, 9 Tonne wiegen sie nicht, aber 900 Kilo.
Nee, ist schon noch ein Stück weit weg. Gut,
Okay.
1-1. Die Entscheidung kommt.
Das geht jetzt um Bier. Und zwar ist Bier schon über 10.000 Jahre alt und kommt aus dem alten Mesopotamien.
Ja, das ist ein Fakt, den du sorgfältig recherchiert hast mit dem Herkunftsland. Region. Ist das ein Land?
Eine Region.
Okay. Und?
Ja, es ist ein Fakt. Aber ich dachte, dass ich dich damit vielleicht ein bisschen ködern kann, weil oftmals ja gesagt wird, da gibt es so eine berühmte Geschichte, dass es halt im alten Ägypten erst, also viel später entdeckt wurde, weil ein alter Hefeteig halt in einem Tonkrug vergessen wurde und der dann mit Regengüssen über Tag zu einem alkoholischen Getränk kehrte.
Ja, natürlich kannte ich diese Geschichte. Ich bin ja
Das kennt doch
gebildet.
jeder.
Nee.
Allgemeinwissen, Bier.
Ja, also ich glaube, jetzt als du sie erzählt hast, kam sie mir schon bekannt vor, aber eigentlich nicht. Nee.
Na
Okay,
gut.
aber das weiß ich jetzt auch. Dann kommt jetzt die finale Aussage. Jeder Deutsche isst im Schnitt 25 Kilogramm Brot pro Jahr.
25 Kilo. Wie viel wiegt ein Laib? 1 Kilo? 800 Gramm?
Also ich glaube, so ein Standardbrot wiegt 500 Gramm.
500 nur? Dann sind es ja schon 50 Brote. Das ist fake. So viel Brot isst kein Mensch.
Ich bin so doof. Was hättest du bei 21 Kilogramm gesagt? Auch
Nee, glaube ich
fake, ne?
trotzdem nicht.
Ja,
Ja.
aber 21 Kilogramm sind's. Und das hatte ich ja eigentlich stehen. Und dann dachte ich so, oh nein, ich bringe ihn dazu, dass er sich verrät. Verdammt, okay. In dem Fall habe ich meine Chance verspielt. Es ist Gleichstand. Wir haben beide volle Punktzahl erzielt. Das bedeutet, wir dürfen jetzt auch beide unseren besonders leckeren Wissensnack teilen.
Na gut, dann Ladies first.
Ich habe tatsächlich zwei. Einmal, weil mich das mit dem Brot so gecatcht hat, habe ich noch einen zweiten Wissensnack zu Brot. Und zwar ging es um dieses Thema Sliced Bread. Da würde ich jetzt auch mal gerne eine Frage an unsere Hörer stellen, weil du ja behauptest, also nicht behauptest, aber du sagst ja, dass es bei dir in der Region üblich ist, zu sagen, das Beste seit geschnitten Brot, oder?
Ja.
Und ich kenne das nur auf Englisch und habe das noch nie in Deutschland gehört. Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das auch andere Menschen in Deutschland sagen. Aber der Wissensnack diesbezüglich ist, dass es das erste offiziell geschnittene Brot, also dann auch geschnitten verpackt, erst
Ja.
1928 gab.
Das finde ich richtig krass spät. Also hat man vorher immer das Brot gebrochen und
Ich glaube, das ist so ein Irrtum. Ich habe auch von Ellen DeGeneres so ein Video mal angeschaut, wo sie sich darüber lustig macht. Und es wurde aber davor wohl halt einfach nicht geschnitten verkauft, sondern die Leute haben es dann zu Hause geschnitten.
okay.
Bisschen ernüchternd. Aber trotzdem, wir können das ja beibehalten. Offiziell geschnittenes Brot ab
Fakt.
1928. Aber mein richtig beeindruckender Wissensnack ist, dass Kühe keinen Schließmuskel haben. Und wenn sie schwimmen würden oder im Wasser wären, dann würden sie einfach volllaufen und untergehen. Das fand ich
Okay.
richtig verrückt. Das hat mir eine Freundin erzählt und ich bekomme dieses Bild seitdem nicht aus dem Kopf.
Was für ein Bild, wie sie
Und
vollläuft.
ja, und dass sie so eine extrem große Öffnung hat, wo ganz viel Wasser reinläuft.
Ja, aber ich muss zugeben, das wusste ich. Ich komme vom Dorf und das ist so eine beliebte Geschichte da. Das erzählt man sich als Kinder schon,
Was
wenn man
habt
die.
ihr für Themen? Wer kommt denn darauf, das unter Kindern auszutauschen? Haha, die
Hä?
Kuh hat keinen Schließmuskel.
Naja, den Schließmuskel hat man jetzt nicht so betont. Es hieß halt, dass ja, sie nicht schwimmen können, denn wenn sie ins Wasser gehen, laufen sie voll.
Okay, finde ich trotzdem richtig witzig. Aber alles klar, dann bin ich jetzt umso gespannter auf deinen berauschenden Wissenssnack.
Man wird auch betrunken, wenn man im Alkohol badet.
Das ist eine gute Frage. Ich meine, man kann ja sehr viel über seine Poren aufnehmen. Es ist ja auch jetzt mittlerweile irgendwie schon verpönt oder kritisiert, aluminiumhaltiges Deo zu benutzen, weil das dann über die Achselhöhlen aufgenommen wird. Deswegen denke ich, das funktioniert mit Alkohol auch. Das ist ein
Ja.
Fact. Scheiße, das war gar
Ja,
kein Schalke-Geschenk.
ich habe schon drauf gewartet. Ich habe schon drauf gewartet. Das ist eine Aussage, keine Frage. Man wird betrunken, wenn man darin badet.
Okay. Ah, meine Fake oder Facts sind übrigens auch als Aussagen formuliert. Ah.
Aber wir waren schon beim besonders leckeren Wissensnack.
Ja, und ich habe dir aber deinen Snack entsprechend ja auch abgekauft. Ich habe ihn quasi schon verschlungen.
Und bestätigt mit deiner Aussage.
Ja, genau. Bestätigt habe ich ihn auch. Und er gibt sich so tolle Wortspiele, da habe ich immer richtig Freude dran.
Merkt man.
Ich würde sagen, traurigerweise, bitte keine Tränen vergießen, sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Es war mal wieder schön mit dir, mein lieber Michael.
Ja, das kann ich nur zurückgeben, meine liebe Lorena.
Oh. Und es freut uns natürlich auch, dass ihr alle mit dabei wart, liebe Zuhörer und
Und
Zuhörerinnen.
Zuhörerinnen.
Ja, danke, ich bin richtig schlecht im Gendern. Ich gebe mir Mühe. Und wir hoffen, dass ihr einen angenehmen Walkie hattet.
Mit einem angenehmen Talkie.
Dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund und bis dann.
Ciao.
Tschüss.